Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Markus, ich grüße dich.
Lieber Cedric, habe die Ehre.
Es ist wieder so ein Wochenende zum Genießen, würde ich fast sagen. Ne? Also nicht nur wettertechnisch durchaus schön, leicht herbstlich, aber trotzdem noch sonnig genug, um es auch draußen mit einem Pulli noch genießen zu können. Nee, aber auch fußballerisch, finde ich, war viel Schönes mit dabei. Da konntest du einfach mal die Premier League laufen lassen, dich zurücklehnen und auch so ein bisschen nicht nur genießen, sondern staunen. Zum Beispiel über Crystal Palace. Ich würde gerne mal mit dem Ding direkt mal einsteigen. Also das ist ja eh so eine Mannschaft, die wir schon auch in den letzten Wochen immer mal über Gebühr und das völlig zu Recht gelobt haben, weil die einen guten Job machen, weil die jetzt zwei Titel schon wieder im Schrank haben oder was heißt schon wieder, haben überhaupt mal was gewonnen und dann direkt zwei Titel, weil ja im Sommer auch noch gegen Liverpool dann der Cup der Interne?
Der Charity Shield Cup.
Genau, der Charity Shield, so. Das heißt, die haben da jetzt direkt mal zwei Titel so und dann starten sie richtig gut rein in die Saison, verlieren kein Spiel, dann sagen alle, naja gut, jetzt wird die Serie schon reißen, weil jetzt kommt ja der FC Liverpool und die werden ja jetzt Revanche nehmen für diese Finalniederlage. Außerdem der FC Liverpool momentan fast nicht schlagbar. Und dann gewinnt Glasner und Liverpool hat jetzt die erste Niederlage auf dem Konto und alle staunen. Also Crystal Palace ist so ein bisschen die Überraschungstruppe, kann man das so sagen, der Liga nach wie vor?
Ja, absolut. Sie machen einfach einen unfassbar guten Job. Oliver Glasner, wir haben ihn ja zu Recht hochleben lassen, macht wirklich eine außergewöhnliche Arbeit bei Crystal Palace. Er schafft es immer wieder, diese Top-Weggänge, die sie ja haben, jetzt eben nochmal mit Eze, ein ganz, ganz toller Spieler, den Verein verlassen. Und nichtsdestotrotz schafft er es, einfach eine Mannschaft auf den Platz zu bekommen, die an sich glaubt, die es immer wieder schafft, an ihre Grenzen zu gehen. Und gestern haben sie eben das Spiel nicht gestohlen. Ja, sie haben es auch aufgrund der ersten Halbzeit verdient gewonnen. Ich habe ein tolles Interview von ihm dann eben auch noch gesehen, wo er sehr, sehr stolz war, speziell auf die erste Halbzeit. Er sagt, das war das Beste, seit er da ist. Das war die beste Halbzeit, die er je gesehen hat von seiner Mannschaft. Natürlich mussten sie ja dann auch ein bisschen leiden in der zweiten Halbzeit, aber das haben sie grandios gemacht. Und was wirklich faszinierend ist, dann schafft Liverpool den Ausgleich, wo du jetzt denkst, okay, jetzt ist das Momentum ganz klar bei Liverpool, weil sie sind wesentlich besser in der zweiten Halbzeit, waren sie wesentlich besser im Spiel wie in der ersten. Da haben sie gar nichts auf die Platte bekommen, ja, keine Torschance, nichts. Zwar viel Ballbesitz, aber halt in Zonen, wo es Crystal Palace nicht wehgetan hat. Aber dann kippt so ein bisschen das Momentum, aber sie halten die Köpfe hoch, sie haben die Brust draußen und kämpfen gegen diesen Widerstand an. Ja, und dann hast du eben auch dieses Quäntchen Glück, das du dann eben auch brauchst, dass du dann durch einen langen Einwurf, wo du einfach die Duelle dann für dich entscheidest, dann kommt er halt einfach nochmal durch und du batschst das Ding in der 95. Minute rein und gehst als schlussendlich dann verdienter Sieger vom Platz.
Ja, und bei Liverpool, du hast es schon ein bisschen durchklingen lassen, war Alisson im Tor, ja, mehr oder weniger der beste Mann. Und das sagt ja schon viel aus. Also es war ein absolut verdienter Sieg. Torreihenfolge hast du genannt. Und es ist ja so ein bisschen so, als hätte man Liverpool mit den eigenen Waffen geschlagen. Ne? Weil Liverpool war ja in Summe die Mannschaft jetzt in dieser Spielzeit, die hinten raus noch die Dinge hat ziehen können mit späten Toren. In dem Fall, ja, kassieren sie eins ganz spät und gehen als Verlierer vom Platz. Erste Pflichtspielniederlage und die hat mal so richtig gesessen. Man ist jetzt nach wie vor vorne, alles kein Thema. Also der Vorsprung war ja entsprechend und da konnte man sich das auch leisten. Aber zeigt auch der Konkurrenz, Liverpool ist absolut schlagbar. Du musst als Mannschaft nur dran glauben, das ist immer der erste Punkt. Und zweitens um jeden Ball rennen und Liverpool ärgern, den Spaß am Fußball nehmen. Im Pokal heißt es dann immer, wenn der Underdog kommt, wir müssen den favorisierten Gegner auf unser Niveau unterziehen. Müssen sie gar nicht so viel ziehen, weil sie haben ja ein entsprechendes Niveau, das deutlich größer ist, als man vielleicht so denkt, wenn man nur mal auf die reinen Namen guckt. Aber trotzdem, man muss so ein bisschen gucken, dass Liverpool das Spiel des Gegners dann annimmt und das musste er erstmal schaffen. Aber gestern hatte ich das Gefühl, das war genauso. Also das war schon echt beeindruckend und deswegen absolut verdienter Sieg. Und ich fand das Tor auch schön, muss ich dazu sagen. Das musste erstmal so machen, 97 Minuten ja schon gespielt und dann so cool zu bleiben vorm Tor und den Ball ja direkt aus der Luft genommen, im Netz versenkt. Das war auch technisch anspruchsvoll. Ich glaube, in der Phase des Spiels, Ball hat auch so ein bisschen Geschwindigkeit, nicht wenige auch im Profifußball hätten den erstmal in den dritten Stock gehauen, weil sie nicht richtig getroffen haben. Also da war schon viel Schönes mit dabei.
Ja, es war technisch sehr, sehr gut gemacht, aber Arne Slot, ohne seinen Namen zu nennen, war stinksauer auf Frimpong. Weil er war zugeteilt bei ihm, ja, und du siehst in der Situation, er will eigentlich schon in den Konter gehen, merkt aber, hey, wir haben den Ball noch gar nicht und verlässt eben seinen Gegenspieler und genau da kommt der Ball dann eben hin und der batscht das Ding rein und da war Arne Slot mächtig angesäuert und hat ihm da auch öffentlich, ohne wie gesagt seinen Namen zu nennen, hat er ihm schön eine mitgegeben. Und ja, und das sind dann eben diese Nuancen, wo dann so ein Spiel dann eben entscheiden. Ne? Der Spieler Frimpong trifft eine Fehlentscheidung und auf diesem Niveau, ja, dann ist es genau diese Zehntelsekunde, wo er dann einfach nicht bei seinem Mann ist, wo er seinen Mann verlässt und genau da kommt er hin. Aber das haben sie sich dann schlussendlich auch erarbeitet, ja, das, wie gesagt, das, sie haben einen unfassbar geilen Fighter abgeliefert. Erste Halbzeit, wie gesagt, die viel gefährlichere Mannschaft wie Liverpool. Du hast es ja schon richtig erwähnt. Allison war der beste Mann bei Liverpool und wirklich zwei überragende Bälle rausgeholt, dann Innenpfosten raus. Also da hätte Crystal Palace durchaus 2-3, 4-0 in Führung gehen können. Und so ist es halt dann immer eng. Ja? Du gehst dann mit einem 1-0, du weißt, okay, jetzt zweite Halbzeit, die werden schön einen Einlauf bekommen haben in der Halbzeitpause von Arne Slot und sie kamen ja auch viel, viel besser in die zweite Halbzeit hinein, waren dominant, haben dann eben das Spiel auf ihre Seite drehen können, konnten den Ausgleich erzielen durch Chiesa und dann sind sie halt auch nicht mehr so richtig dran geblieben. Ja? Dann war es eigentlich schon mehr oder weniger klar, es wird dann unentschieden und ja, und so kann man sich täuschen, wenn man bis zum Schluss dranbleibt.
So ist es. Und der Torschütze heißt Edward Nketiah, der Torschütze zum 2-1, 90+7. Und das ist ja irgendwie auch ja so ein bisschen Heimatfolklore. Der kommt ja aus London. Er hat schon alle Vereine in London durch, mehr oder weniger. Nicht alle, aber schon viele. Beim FC Chelsea hat er in der Jugend das Fußballspielen gelernt. Dann beim FC Arsenal hat er gespielt. Dann bei Leeds United, dann wieder beim FC Arsenal viele Jahre. Und dann jetzt seit, ich glaube 2024, genau, Sommer 2024 ist er eben bei Crystal Palace und hat jetzt dieses entscheidende Tor gemacht. Der in London geborene Edward Nketiah, 26 Jahre alt, Stürmer, 1,80 groß. So, kann man nur sagen, Glückwunsch zu diesem tollen Treffer, sicherlich einer der emotionaleren in seiner Karriere. So, emotionaleren Momente auf jeden Fall. Und damit Palace vorne drin in der Tabelle, jetzt sind's ja erst 6 Spieltage, aber die haben vor allem eines, und zwar eine brutale Konstanz, Crystal Palace. Jetzt saisonübergreifend einfach eine richtig gute Serie. Viele, viele, viele Spiele hintereinander gewonnen, unentschieden gespielt, aber eben nie verloren. Also da ist alles irgendwie aufeinander abgepasst. Das ist echt so ein Paradebeispiel dafür, wie du im Kollektiv, wenn da alles harmonisiert, wenn die Spieler gut zusammenarbeiten, wenn sich jeder auf seine Tugenden besinnt, was dann möglich ist. Und jetzt spielen sie oben mit 3 Unentschieden und 3 Siegen nach 6 Spielen. Frage an dich, wozu reicht's in dieser Spielzeit? Also hol mal ganz kurz die Glaskugel raus.
Ja, ich streichle sie schon. Ja. Du, wie du richtig sagst, es ist einfach eine unfassbar hohe sie arbeiten füreinander. Ja. Sie arbeiten wirklich toll miteinander. Und jetzt durch diese lange Zeit dieses Nicht-Verlierens, ja, sie haben eben auch das Selbstbewusstsein. Sie wissen, sie sind absolut konkurrenzfähig, auch wenn gefühlt jedes Jahr der beste Mann von ihnen weggeht. Und nichtsdestotrotz schaffen sie es, das im Kollektiv dann eben aufzufangen. Es ist homogen, es ist harte Arbeit. Und das kann man einfach nicht hoch genug hängen, was Oliver Glasner dort leistet. Das ist wirklich außergewöhnlich, mit einer, ja, ich würde mal sagen, einer Durchschnittstruppe, dass er jetzt eben da vorne mit dabei ist. Und jetzt komme ich wieder zurück auf, ich weiß nicht, ob es die letzte Folge war oder die vorletzte Folge, Liverpool kann mal einen Hund reinhauen, kannst du dich noch erinnern? Und den haben sie jetzt reingehauen, ja. Aber jetzt ist es wichtig, dass es eben auch mal souverän hinbekommen. Sie haben es mal geschafft, eine Halbzeit gut zu spielen. Sie haben es geschafft, mal 30 Minuten gut zu spielen. Aber sie haben es noch nie geschafft, über 90 Minuten oder mal 70 Minuten den Gegner zu dominieren, sie so herzuspielen, dass du dann eben auch mal einen souveränen Sieg einfährst. Also es ist schon alles noch sehr knorzig. Es ist noch alles, ja, es ist noch zäh. Die Neuen kommen noch nicht so richtig rein. Ja, du siehst die Ansätze, aber eben mehr auch nicht. Und das wird spannend sein, die nächsten Wochen zu beobachten, wie Liverpool sich entwickeln wird, in welche Richtung geht's. Weil jetzt haben sie einen Dämpfer bekommen, ja, und sie wissen, ey, so können wir nicht weitermachen, weil du hast schon in den Spielen davor das Quäntchen Glück auf deiner Seite gehabt, jetzt hast du es mal nicht gehabt, ja, du kriegst es dann in der 95, 96. Minute und jetzt wird's langsam Zeit, dass sie mal ihre PS auf die Straße bekommen und über einen längeren Zeitraum dann eben auch so ein Gegner dann einfach auch mal dominiert. Ja, und das schaffen sie im Moment nicht.
Ja, genau so ist das. Und bevor wir auf ein anderes Spiel gehen, würde ich nochmal ganz kurz die Aufstellung durchgehen wollen. Nicht von Liverpool, die Jungs kennen wir alle, aber von Crystal Palace. Da bist du natürlich auch im Thema und ich habe mich auch damit befasst. Aber ich würde behaupten, nicht jeder, der jetzt hier zuhört, hat die Namen alle so präsent, weil die Mannschaft der Stunde in Europa, als diese tituliere ich sie jetzt mal, die hat ein Team auf dem Feld, ja, wo ich sage, den einen oder anderen, klar, vom Namen hast du schon mal gehört, aber sicherlich nicht alle. Also Henderson, den wirst du kennen im Tor. Dann haben wir eine Dreiabwehrkette mit Lacroix in der Innenverteidigung, flankiert von Richards, rechts neben ihm und Guéhi auf der linken Seite. Dann Vierer im Mittelfeld mit Wharton und Kamada auf der Sechser respektive Achterposition. Auf rechts Flügelläufer Munoz, auf links Mitchell und dann wird's offensiver mit Jeremy und Sarr und vorne drin als klassischer Mittelstürmer Mateta mit der 14. Das ist die erste Elf von Crystal Palace. Also gutes, ich sag das Wort jetzt einfach mal, Spielermaterial, auch wenn es ein furchtbares Wort ist. Aber eben jetzt nichts, wo du sagst, okay, da spielst du jetzt in der Premier League per se oben mit und vor allem steckst zweimal binnen weniger Wochen den FC Liverpool in wichtigen Spielen. War jetzt kein Freundschaftsspiel dabei. So, das ist schon echt, und ich wiederhole mich da gerne, ein Paradebeispiel dafür, wie du ökonomisch arbeitest, denn im Verhältnis zu den anderen Clubs in der Premier League hast du von der monetären Ausstattung her eher noch relativ bescheidene Mittel, also immer im Verhältnis gesehen, ne? Und da muss man echt sagen, die machen es echt richtig gut und da können andere Vereine, die da so ein bisschen anders wirtschaften, mehr Geld auf die Straße bringen, weniger sportlichen Erfolg haben, mal so ein bisschen Beispiel auch nehmen, rübergucken, wie machen die das denn? Die Strukturen auch mal dahinter gucken, wie sieht deren Scouting aus? Wonach gucken die? Aus welchen Ländern holen die Spieler? Wie viele Eigengewächse sind dabei? Wie lange haben die Spieler Vertrag? Warum passt das System Oliver Glasner so gut? Ich glaube, da kann man sich, wenn man die Eitelkeit mal abstreift, auch als namhafterer Club gerne mal ein Beispiel dran nehmen an diesem wunderbaren romantischen Fußballclub, so nenne ich ihn jetzt einfach mal Crystal Palace. Und einer der Vereine, die ich da anspreche, Manchester United zum Beispiel, die könnte mal rüber gucken, wie das da so funktioniert. Auch Newcastle oder Nottingham, das sind alles Vereine, die haben viel mehr Geld im Portemonnaie, hängen in der Tabelle, aber ja, tatsächlich verdient unten drin. Lass uns mal ganz kurz zu Manchester gehen. Markus, das ist ja Wahnsinn. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass die auch nicht so richtig die PS auf die Straße bekommen. Dann gibt's ab und zu mal so eine Willensleistung und dann doch mal irgendwie einen erkämpften Sieg. Aber es ist viel mehr Schatten als Licht da. Im Pokal gab's das Ausgehen in Viertligisten. In der Liga von Pleite zu Pleite und jetzt auch am Wochenende. Ja, war es wieder Fußball zum Weggucken. Also der Trainer, wir haben die Bilder, glaube ich, gesehen, die gingen auch viral. Konnte auch nicht mehr hinschauen. Wie ging's dir?
Ja, und das muss ich sagen, das gefällt mir nicht an Amorim. Ja. Der hat eine Körpersprache da draußen, das ist nicht positiv. Ja. Das ist so ein bisschen das Spiegelbild, wie sich dann schlussendlich auch die Mannschaft auf dem Platz gibt. Ja. Jeder lange Ball hat's gebrannt bei ihnen hinten in der Verteidigung. Also das ist klar, die spielen viele lange Bälle. Also ich kann mich darauf einstellen und Brentford ist dafür bekannt, ja, und sie haben es trotzdem nicht geschafft, es besser zu verteidigen, liegen dann verdientermaßen 2-0 hinten. Dann machen sie einen Anschlusstreffer, ja, durch Šeško, wirklich ein glücklicher Ausgleich, weil das war definitiv zu verhindern. Da haben sie das Quäntchen Glück gehabt und dann waren sie ja eigentlich da. Da waren sie im Spiel, ja, und dann verschießt noch Fernandes, einen Elfmeter, das wäre es 2-2 gewesen und dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel ausgeht, weil Brentford ist auch noch nicht so gut in die Saison gekommen. Also die wären schon auch nervös geworden und unsicher geworden, aber sie schaffen es halt dann nicht im entscheidenden Moment, dann das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, Cedric, du siehst letzte Woche gegen Chelsea 60 Minuten wirklich ein grandioses Spiel von Manchester United, wo du wirklich sagst, okay, jetzt sind sie da, jetzt passt. Das war ja so ein brutal wichtiges Spiel auch für Amorim und jetzt denkst du, okay, jetzt haben sie die Kurve bekommen und dann siehst du wieder so unfassbar haarsträubende Fehler in der Defensive, wo du denkst, ey, sag mal, was ist denn mit denen los? Sind das jetzt wieder die Zwillingsbrüder, wo da auf dem Platz stehen, die normalerweise als Beruf Busfahrer sind und weiß der Teufel was machen? Weil das kann man sich ja nicht erklären, warum du es nicht schaffst, zweimal hintereinander eine gute Leistung abzurufen. Ja? Du hast ein bockstarkes Spiel gegen Chelsea und dann wieder so, wo du denkst, hey, habt ihr Valium gegessen oder was ist denn mit euch los? Ja? Und verlierst dann schlussendlich verdient, aber wo du sagst, nein, das gibt's nicht. Und nochmal, Amorim strahlt es für mich auch ein Stück weit aus. Ja? Der hat eine Körpersprache, die mir überhaupt nicht gefällt, wo du immer so das Gefühl hast, ja, ich weiß es ja eigentlich, wie es geht, aber die sind einfach nicht gut genug, die schaffen, die können das nicht. Ja? Also das muss ich sagen, das, wenn ich da Oliver Glasner anschaue oder viele andere Trainer, wie die da draußen stehen, da hast du immer das Gefühl, ja, die glauben an ihre Truppe, die sind überzeugt von ihrer Mannschaft, aber das ist bei Amorim überhaupt nicht der Fall und so spielen sie dann schlussendlich auch.
Mhm. Ja, sehe ich genauso und ganz viel Theatralik auch mit dabei. Das kommt dann alles noch mit dazu und dann machst du als Trainer am Ende des Tages eben auch nicht die beste Figur. Und ja, die Zahlen sprechen eben für sich. 6 Spiele, nur 2 Siege, auch nicht unbedingt überzeugend. 1 Unentschieden und 3 Niederlagen, 11 Gegentore. Das ist ein Schnitt von knapp 2 Gegentoren pro Ligaspiel. Das macht 7 Punkte auf dem Konto und damit bist du unten drin. Nicht ganz unten drin, weil es gibt immer noch Mannschaften, die haben weniger Punkte auf dem Konto, aber du spielst wieder in der Tabellenregion, wo du ja qua deines eigenen Anspruchs nicht hingehörst und vor allem nach der letzten Saison hast du gedacht, okay, komm, das war jetzt mal so richtig der Tiefpunkt auch und jetzt machen wir es aber wirklich auch besser und es scheint bis jetzt absolut nicht zu funktionieren und ich könnte mir vorstellen, dass wir den Portugiesen nicht mehr allzu lange auf der Bank von Manchester United sehen. Ist das auch deine Prognose?
Also, das muss was passieren, ja. Das kann ja so nicht weitergehen. Wir sprechen von einem Riesenclub, einen, wie du ja richtig sagst, der vom Selbstverständnis her, ja, ganz klar um die Champions League mitspielen muss, ja, und eigentlich um die Meisterschaft spielen muss. Aber sie haben den Zug verpasst, ja. Und jetzt, du hast ja diese Spirale und die geht ja nicht nach oben, sondern sie geht immer mehr nach unten, ja. Du hast wahnsinnig viele Trainer in den letzten 10 Jahren verbraucht und da waren ja wirklich auch Hochkaräter dabei, die ja wirklich erwiesene Fachleute sind. Auch ich will das im Amorim gar nicht absprechen, dass das kein Fachmann ist, ganz im Gegenteil, der hat mit Sicherheit viel auf dem Kasten, aber ich habe immer das Gefühl bei ihm, er zweifelt, ja, er ist überhaupt nicht überzeugt davon, was da auf dem Platz passiert und das strahlt er für mich aus und eigentlich habe ich immer das Gefühl, will er eigentlich hinschmeißen. So wirkt er auf mich. Ja. Am liebsten würde ich jetzt hinschmeißen, weil die sollen ihren Mist das selber machen. Und das ist keine gute Aura, was er da hat. Und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass da jetzt früher oder später etwas passieren wird.
Ja. Wir werden das weiter beobachten, schauen aber immer auch auf den FC Chelsea, denn ja, der FC Chelsea hat auch nur einen Punkt mehr auf der Habenseite. 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, komplett ausgeglichene Bilanz, 11-8 Tore. Und warum ist die so nüchtern vorzulesen, diese Bilanz? Weil sie schon wieder verloren haben. Nach 1-0-Führung, 1-3 zu Hause gegen Brighton, der Club-WM-Sieger, kommt auch nicht so richtig gut rein in die Saison und hat jetzt schon den Anschluss nach oben verloren. Auf die Spitze sind es schon 7 Punkte Rückstand. der FC Chelsea. Ist ein bisschen so ein kleines Sorgenkind auch. Ne? Also Man United ist immer noch schlimmer, deswegen sind die Schlagzeilen gerade da dann auch mehr, aber der FC Chelsea kommt auch nicht so richtig vom Fleck.
Ja, vor allem, wenn du natürlich so tolle Triumphe hast, du gewinnst die Conference League, dann gewinnst du die Club-WM, wo ja keiner sie so auf dem Zettel hatte, außer ich. Und das sind natürlich Höhepunkte, wo du wirklich auch mit grandiosem Fußball dann auch die Erwartungshaltung einfach ganz einfach nach oben geschraubt hast. Und jetzt, wir sehen's lustigerweise bei Mannschaften, die sehr, sehr gut in diese Runde gekommen sind, siehe Bayern München zum Beispiel, wo wir alle dachten, mit so wenig Urlaub, mit so einer kurzen Vorbereitung, das muss brutal schwierig sein. Aber es gibt Vereine, die dabei waren, die toll gestartet sind, wirklich einen tollen Fußball spielen, als hätten die da gar nicht teilgenommen und hätten alles ganz normal sich vorbereiten können, hätten genug Urlaub gehabt und sind erholt. Und bei Chelsea ist es genau andersrum. Bei ihnen habe ich das Gefühl, die sind noch platt von der letztjährigen Saison. Also die ging sehr, sehr lang und sie haben das in meinen Augen auch mental noch nicht verarbeitet, die Spieler. Ja, weil das muss man auch, das darf man nicht unterschätzen. Das stellt ja was mit dir an. Wenn du so einen großartigen Erfolg hast, das stellt ja was mit dir an. Und wenn du da zu wenig Zeit hast, das Ganze zu verarbeiten, das Ganze dann eben aber auch wieder zur Seite zu schieben, weil, hey, hallo, das war in der vergangenen Saison. Die neue Saison hat begonnen und es kräht kein Hahn mehr danach. Ja, du musst wieder versuchen, an deine Top-Leistung zu kommen. Und das schaffen sie eben nicht. Ja, sie schaffen es immer nur in Phasen, aber eben ähnlich wie bei Liverpool. Sie schaffen es nicht über einen längeren Zeitraum. Und dann hast du eigentlich alles im Griff gegen Brighton. Alles im Griff. Du bist dominant, du bist torgefährlich. Du schaffst es allerdings nur ein Tor zu erzielen, gehst 1-0 in Führung. Und dann, ich weiß nicht, was da bei Chelsea gerade im Moment los ist. Also sie suchen nach roten Karten. Ja, dann macht wieder einen unfassbaren individuellen Fehler. Chabalau, letzter Mann, weiß ich nicht mehr anders zu helfen, wie die Notbremse zu ziehen und bist in Unterzahl und auf einmal change das Momentum. Es geht auf Brightner Seite rüber und ja, und wie sie dann ihre Tore erzielen, das war natürlich dann schon auch großartig. Also das haben sie dann schon auch richtig, richtig gut rausgespielt und dann so verlierst du dann eben eigentlich ein Spiel, wo du alles im Griff hattest. Und da wird es jetzt eben die Frage sein, wo setzt du an? Weil, hallo, die sind jetzt schon einige Punkte hinter dran. Also die müssen schon auch schauen, dass sie da um die ersten vier Plätze den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Aber wie gesagt, sie waren schon gegen Manchester chancenlos. 70, 80 Minuten erst hinten raus waren sie dann mal präsent. Aber es ist dann eben auch zu wenig, nur 10 Minuten so am Spiel teilzunehmen. Gestern haben sie eine tolle erste Halbzeit gespielt und dann zweite Halbzeit, sofort die rote Karte, 52. Minute, glaube ich, war es. Und dann changed das Ganze und ja, und dann war Brighton am Drücker und von deiner Seite kommt gar nichts mehr. Und nichtsdestotrotz musst du ja dann nicht 3-1 verlieren. Auch wenn ich ein Mann weniger bin, dann muss ich halt Beton anrühren. Ja? Und das schaffen sie eben nicht. Hat für mich eben auch was mit der mentalen Müdigkeit zu tun. Und das wird spannend zu beobachten sein, wie lange das andauert, weil die müssen schon auch aufpassen, dass sie da den Anschluss nicht verlieren.
Total. Und Mann des Spiels gestern war der Danny Welbeck, der 34-jährige in Manchester geborene Stürmer von Brighton Hove Albion. Und das hat er einfach gut gemacht mit seiner Erfahrung. 34 ist schon gehobenes Fußballalter und als Stürmer dann noch so zu knipsen, gegen Top-Club zweimal richtig zu stehen, ist schon gut. Ich finde das ja immer wieder beeindruckend. Das sind ja so Namen, die kennst du natürlich. Er hat ja auch schon 42 Länderspiele gemacht, 16 Tore, aber da sind ja so viele Topstars und auch gerade so viele Megastürmer in der Premier League unterwegs. Da geht so ein Danny Welbeck nicht unter, das würde ich nicht sagen, aber ist dann schon auch hier und da mal so ein bisschen im Schatten unterwegs der anderen großen Namen von den anderen großen Clubs. Aber ich finde das immer wieder cool, mal drauf zu gucken. Der hat jetzt in seinem 369. Premier League Spiel seine Tore Nummer 78 und 79 gemacht und Brighton damit verdient zum Sieg geschossen. Und wen hatten wir noch in der Liste? Den De Kuiper, 90+2, der hat das 2-1 gemacht. Also Brighton mit einem Erfolgserlebnis bei Chelsea. Wir schauen weiter über diesen Spieltag und sehen wieder zwei Positivbeispiele, also ne, wie man Fußball spielen sollte in der Premier League. Manchester City zuletzt hier ein Unentschieden geholt gegen Arsenal, wo sie das Spiel auch hätten gewinnen können. Mit einer Defensivtaktik deutlich offensiver haben sie es jetzt gegen den gegen den Aufsteiger FC Burnley gemacht. Natürlich haben sie in der ersten Halbzeit noch so ein bisschen schwer getan. Da stand es dann 1-1 nach den Toren von Esteve, Eigentor und Anthony. Und dann in der zweiten Halbzeit ging es dann dahin. Zweimal Haaland, Matosz, Nunez, dann nochmal ein Eigentor von Esteve. Das war vielleicht so ein bisschen, ja, der Schmunzler, also zweimal triffst du und zweimal ins eigene Tor. Esteve, das war nicht sein Tag. Und am Ende gehst du aber, und das ist eben die Botschaft aus Manchester City Sicht, mit einem 5-1 runter und hast jetzt aus zwei Spielen, wo viele gesagt haben, 4 Punkte wären schon gut, auch 4 Punkte geholt. Arsenal und Burnley. Und damit bist du wieder voll in der Spur. Also Pep Guardiola, der ist mit seiner Truppe, du hast ja gesagt, großer Umbruch, nicht ganz vorne mit dabei, aber absolut in der Spur, kann man so sagen, ne?
Ja, absolut. Wie du richtig sagst, erste Halbzeit verdient in Führung gegangen und dann, das ist lustig bei ihnen, das sieht man eben auch oder hat man lange Zeit von ihnen eben nicht so gesehen. Auf einmal werden sie extrem passiv, so dass Burnley es eben schafft, einen Ausgleich zu erzielen und taten sich da brutal schwer, auch wenig Torschancen. Und zweite Halbzeit dann eben, ja, da brauchst du dann eben auch wieder eine Anlaufzeit, bis es dann eben geschafft haben, dann wieder in Führung zu gehen durch Nunez. Und wie du richtig sagst, STW, 2 wunderbare Tore. Also was der sich dabei gedacht hat, das ist auch ein Schmunzler. Ja, das war wirklich ein Schmunzler. Ja. Und was natürlich dann für sie brutal bitter ist, dass du dann hinten raus 90. plus 90. plus, was war das, plus 3, kriegst du nochmal 2, weil nochmal, das Torverhältnis ist auch nicht unwichtig. Und Burnley, wie gesagt, die werden bis zum Schluss da hinten drin stecken. Und da kann es sein, dass eben das Torverhältnis auch eine Rolle spielen wird. Und das ist dann schon ärgerlich, dass du da nochmal 2 Treffer einstecken musst. Aber wie gesagt, Man City schaut so aus, wie wenn sie wieder in die Spur kommen sollten.
Genau. Und absolut in der Spur sind die Tottenham Hotspurs. Aktuell auch vorne drin in der Tabelle. Und das haben sie dem João Palhinha zu verdanken. Lagen lange zurück. Bueno für die Wolverhampton Wanderers mit dem 1-0 in der 54. Und dann 90 plus 4. Also war auch so ein bisschen der Spieltag der späten Tore, wie wir gerade feststellen. Und dann ist João Palhinha mit einem sehr sehenswerten Treffer. Das fand ich schon. Also sensationelles Ding. Und von der Strafraumkante nach Ablage von Saar schön ins rechte Eck, überlegt ins rechte Eck, dann ein ekstatischer Jubel, Trikot vom Leib gerissen, dafür gelb kassiert. Aber da merkt man, bei Tottenham ist eine sehr, sehr gute Energie und die Leihgabe ist es ja zunächst noch auf dem Papier vom FC Bayern. João Palhinha schlägt voll ein und ich glaube, die Kaufoption, die es da gibt, die werden sie ziehen, weil der tut der Mannschaft gut und Tottenham in Summe auch irgendwie, finde ich, mit einer bislang grundsoliden Saison.
Absolut. Also sie sind in der Spur, auch wenn man gestern gedacht hat, es könnten oder sollten eigentlich 3 Punkte werden, ja, wie du richtig sagst.
Ja.
Extrem bitter für Wolves, so spät dann noch den Ausgleich zu kassieren. Aber was ich viel beeindruckender fand, wie das Tor, weil es war wunderschön, das Tor, also wirklich technisch herausragend gut gemacht. Was hat denn der für einen Körper? Der ist ja wie gemeißelt. Ja? Also da siehst du ja jeden Muskel im Oberkörper, wo es gibt. Also wo ich sag, wow, also Hut ab. Also da haben wir früher ein bisschen anders ausgeschaut.
Ja, das stimmt. Das war auch so mein Gedanke. Man, vom Judo kennt man das. Also die Judoka sind auch sehr komplette Sportler. Aber so ein João Palhinha, der scheint da auch einen sehr guten Stoffwechsel zudem noch zu haben. Ein bisschen gute Genetik und ganz viel Training. Ich glaube, wenn du alles zusammentriffst, dann siehst du so aus. Also da siehst du auch jede Ader. Ich glaube, der hat Körperfettanteil von 5,9% und ist auch ab und zu mal in der, wie sagt man, im Kraftraum unterwegs. Also muss ich sagen, Hut ab, macht eine gute Figur und trifft sehenswert, weil das war ja nicht mit Wucht, dass er einfach nur drauf gezimmert hat, Nein. Sondern das war ganz, ganz tolle Schusstechnik. Also ich würde mir wahrscheinlich dabei, keine Ahnung, das Fußgelenk umknicken, aber du hättest in dem Zweifel auch noch genauso gemacht, aber es ist schon gehobene Fußballkunst, sagen wir es mal so.
Ja, absolut. Das war Weltklasse-Tor, wirklich mit Auge, mit Verstand. Die Innenseite festgemacht, schön ins lange Eck gezwirbelt. Also das war technisch wirklich ein tolles Tor, ja, weil das sieht man eben nicht so oft. Viele neigen ja dann dazu, da drauf zu bolzen. Ja, und er macht es wirklich großartig. Innenseite, Baum, saubere Technik und großartiges Tor. Und vor allem, mich hat's für ihn gefreut, weil er hat bei Bayern München schon auch eine ganz, ganz bittere Zeit erleben müssen. Und das ist dann immer schön. Und hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen. Er war immer Top-Profi, hat sich immer top verhalten. Und dann freut mich sowas, wenn eben er wohin geht, wo er dann eben so einschlägt und auch eine Wichtigkeit für eine Mannschaft hat. Und das hat ihm eben ein Stück weit bei Bayern gefehlt, dass er da eben so angenommen worden ist, wie er es eben für sein Spiel dann auch braucht. Er war ja immer sofort auch immer in der Diskussion und dann kommen so kleine Verletzungen. Also er hat nie Fuß gefasst und deswegen ist es schön, dass er jetzt so tolle Leistungen bei Tottenham bringt. Ja, und sie machen, wie gesagt, einen tollen Job da, auch wenn es gestern ja eigentlich 2 Punkte hätten mehr sein müssen, weil Wolves, die werden auch bis zum Schluss im Abstiegsstrudel drin sein.
Ja, das war der erste Punkt für die Wolves auf Platz 20 und das sieht jetzt gar nicht gut aus. Umso wichtiger, dass wir überhaupt jetzt mal einen Punkt geholt haben, aber klar, ne, das ist dann schon bitter. Vorher hätte man gesagt, ein Punkt gegen Tottenham nehmen wir so mit, ist unterschrieben, aber so hätten es dann schon deren 3 sein müssen und auf der anderen Seite Tottenham, du hast genau richtig gesagt, ja, da hättest du vorher ganz klar 3 einkalkuliert und am Ende bist du trotzdem irgendwie mit einem guten Gefühl aus dem Stadion gegangen, weil es eben noch diese eine Punkt war, mit einem schönen Tor, aber das ist irgendwie nicht Zufall. João Palhinha, der hat ja im League Cup hat er ja auch zuletzt ein richtig schönes Tor erzielt, so ein Fallrückzieher, so ein sensationeller. Also der Mann der schönen Tore ist der Portugiese in Reihen von Tottenham. Das halten wir mal genau so fest. Da gab es schon richtig schöne Dinger von ihm. So, jetzt gucken wir mal, was habe ich noch vergessen? Wo könnte man nochmal kurz drauf eingehen? Vielleicht ein letzter Satz, bevor ich zum allerletzten Thema Champions League komme. Wir gucken voraus. Letzter Satz noch zu Sunderland. Ich finde, ja, das ist neben Crystal Palace ebenso ein Club, der aus relativ wenig, immer im Verhältnis gesehen, ich sage das immer gerne mal dazu, weil die haben auch, gutes Festgeldkonto, aber trotzdem im Vergleich zu den Etablierten, dann vielleicht nicht so das ganz große Etat und auch nicht das über extrem gute Spielermaterial, aber eben mega, also genug Qualität, sagen wir es mal so, um als Aufsteiger direkt mal so richtig das Feld von hinten aufzuräumen. Nottingham Forest, in deren Stadion haben sie mit 1-0 gewonnen und Granit Xhaka an seinem Geburtstag macht dann auch noch die Vorlage zum 1-0-Siegtreffer. Also bei Sunderland passt auch gerade vieles zusammen.
Ja, sie haben die Euphorie des Aufstiegs, haben sie 1-1 mitgenommen, ähnlich wie Leeds, ja, die wie du auch sagst, sie haben ja auch Qualität hinzubekommen, ja, sie haben sich toll verstärkt, also das war ja, es ist ja ein Coup, dass du einen Granit Xhaka nach Sunderland bekommst, ja, der war bei Arsenal London, der war bei Bayer Leverkusen Meister, Pokalsieger. Und dann schaffst du es, ihn zu überzeugen, nach Sunderland zu kommen, zum Aufsteiger, wo du ja dann schon auch weißt als Spieler, da wird's bis zum Schluss, müssen wir schauen, dass wir irgendwie die Klasse halten. Und sie machen es grandios. Sie verdienen sich auch die Punkte. Ja, sie sind eiskalt vorm Tor. Sie verteidigen gut. Ja, sie lassen wenig zu. Und das ist einfach nur großartig zu sehen, dass du, ja, wenn du guten Trainer hast, wenn du gutes Management hast, wenn du gute Scouts hast, ja, dass du sagst, okay, auf welchen Punkten müssen wir uns verstärken? Und wenn wir es dann noch schaffen, so einen Granit zu bekommen, ja, und du tust alle Hebel in Bewegung setzen, dass du ihn eben dass du es so schmackhaft machst, dass er sagt, hey, pass auf, ich glaube, meine Mission in Leverkusen ist zu Ende. Ich will jetzt nochmal auf meine letzten Tage da nochmal was Neues erleben. Und hey, der ist der King da, ja? Und er ist sofort Kapitän geworden. Also jeder hat sofort gesehen, hey, das ist eine absolute Führungsfigur, Leader. Und wie gesagt, großartiger Job bis jetzt und ich hoffe, Sie können diesen Lauf noch weiterführen, weil es werden schon noch schwierigere Wochen und Monate kommen. Aber je mehr Punkte du vorweg schon sammeln kannst, umso besser.
Ja, und der FC Sunderland, der kann sich bei Erik ten Hag bedanken, dass sie jetzt Granit Xhaka haben. Denn als Granit erfahren hat, dass Erik ten Hag in Leverkusen Trainer wird, hat er gesagt, ja, dann mach das mal schön ohne mich. Also der hat praktisch schon erahnt, was da so kommt. Ne? Die Story ist kurz erzählt. 2 Spiele, 1 Punkt, Entlassung, weil es überhaupt nicht gepasst hat. Weder mit den Spielern, noch mit der Mannschaft, noch mit den Menschen generell im Verein. Deswegen ist er jetzt nicht mehr in Leverkusen. Da steht jetzt Kasper Juhlmann an der Linie. Das ist die schnellste Trainerentlassung der Fußball-Bundesliga. Und das hat er wohl so kommen sehen, dass es mit dem nicht wirklich funktionieren kann. Und hat dann gesagt, nö, dann gucke ich mich um. Ich glaube, wäre direkt Juhlmann oder ein anderer gekommen, wie auch immer, hätte Granit Xhaka sich vielleicht überlegt, noch ein bisschen dran zu bleiben. Denn wir haben ja im Rheinland auch ein Haus gebaut, Frau kommt daher und so weiter und so fort. Aber ja, dieser Trainerwechsel hat es dann am Ende Sunderland möglich gemacht, dazu zu schlagen. So kann man es grob umreißen und jetzt ist er 33 Jahre geworden, hat an seinem 33. Geburtstag die Vorlage gegeben. Ein Sieg bei Nottingham, die eigentlich auch mal ein bisschen mehr thematisiert werden müssten. Das machen wir vielleicht in einem der nächsten Folgen, weil da läuft es auch überhaupt nicht, trotz dessen, dass sie ja auch hohe Ansprüche an sich selber haben. Ja, und Xhaka und Sunderland, die freuen sich über wichtige Punkte. Wäre jetzt Saisonende, dann würden sie in Europa spielen. Aber nee, da sind wir noch lange nicht. Also ist noch viel, viel, viel
Werbung.
Ja. Hast du hundertprozentig recht, ja.
So, apropos europäisch spielen, ich versuche mal eine smarte Überleitung. Und zwar geht's jetzt in der Champions League weiter. Nicht direkt am nächsten Spieltag, nächstes Wochenende, sondern zwischendurch noch Champions League. Das ist das für viele, was für viele Vereine ansteht. Und da würde ich sagen, werfen wir mal ganz kurz einen Blick drauf. Ja, also generell ist es so, dass mehrere englische Teams natürlich im Einsatz sind, mehrere Top-Teams. Wir können ja mal ganz kurz auf die Premier League-Clubs schauen. Tottenham spielt gegen Bodo Glimt. Ja, wie schwer ist das Auswärtsspiel in Norwegen? Die haben da Kunstrasen, weiß ich.
Ich wollte gerade sagen, unterschätzt es nicht. Nichtsdestotrotz sollte Tottenham in der Lage sein, sie zu schlagen.
Dann haben wir Chelsea gegen Benfica. Ja, Heimvorteil, oh, Stamford Bridge.
Hey, José Mourinho kommt zurück. Ja, der kommt an seine alte Wirkungsstätte, wo er doch seine größten Erfolge hat feiern können, zum FC Chelsea. Und wie gesagt, Chelsea ist im Moment nicht so gut drauf. Deswegen, das wird ein hartes Stück Arbeit für Chelsea, weil Benfica, absoluter Top-Club, ja, die musst du erstmal bespielen, die musst du erstmal bezwingen. Nichtsdestotrotz, ähnlich wie bei Tottenham, sollte Chelsea schon auch in der Lage sein, sie zu schlagen, aber das wird ein hartes Stück Arbeit.
Mhm. Dann haben wir noch Liverpool bei Galatasaray Istanbul. Die sind ja nicht wirklich gut reingekommen. 1-5 verloren bei Eintracht Frankfurt. Jetzt ein Heimspiel. Man weiß, da ist es traditionell immer laut und Liverpool jetzt gerade mit der ersten Niederlage. Aber ich glaube, also mir fehlt die Fantasie, dass es irgendwas anderes gibt nach 90 Minuten als ein Sieg vom FC Liverpool in der Türkei.
Ja, auch da abwarten, ja, weil nochmal, Liverpool, das ist alles noch knorzig, ja. Und wenn man sich Galatasaray anschaut, ja, was sie für Spieler geholt haben, ja, wenn die mal an einem Tag ihr Leistungsniveau auf den Platz bekommen, dann wird das auch für Liverpool keine leichte Aufgabe. Aber klar, vom Favoritenstatus her braucht man nicht drüber diskutieren, ist Liverpool natürlich ganz klarer Favorit.
Union Saint-Gilloise gegen Newcastle. Man muss dazu sagen, Saint-Gilloise, eine Mannschaft aus Belgien, ist gut gestartet, haben, glaube ich, das erste Spiel sogar ziehen können in der Champions League. Neues Terrain, jetzt gegen Newcastle, Woltemade. Ja, vielleicht wieder der zum Matchwinner wird, oder worauf können wir da schauen?
Auch da, also das sind alles so, du musst sie eigentlich schlagen, ja, weil von der Gewichtung her ist klar Newcastle Favorit. Nichtsdestotrotz, Julien hat sich wirklich in den letzten Jahren sensationell gut entwickelt. Auch sie machen da einen überragenden Job, weil auch sie müssen jedes Jahr ihre Topspieler abgeben, die dann in große Ligen gehen, und sie schaffen es trotzdem, dann wieder die Spieler dazu zu holen, die sich besser zu machen, um das Ganze aber wieder am Laufen zu lassen. Also das ist ein extrem unangenehmer Gegner. Auch Newcastle ist ja international auch nicht so toll Erfahrung oder haben nicht die ganz große Erfahrung, was das Parkett anbetrifft. Also das wird schon eine schwierige Aufgabe. Aber klar, Favorit ist Newcastle.
Ja, Favorit ist auch Man City beim AS Monaco. Aber, ich könnte mir vorstellen, Pep Guardiola wird wieder viel rotieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Monaco aus dieser Underdog-Position ja schon auch ein bisschen was machen kann. Die sind relativ heimstark. Gibt es da eine Chance auf eine Überraschung?
Ja, Chance gibt's immer. Ja. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie gefestigt das Manchester City eben jetzt auch ist. Ja. Sie machen wieder einen stabileren Eindruck, aber wie sattelfest das werden wir jetzt in den nächsten Wochen eben auch sehen. Und wie du sagst, ist ja nicht so, dass Monaco keine Qualität hat. Adi Hütter hat es eben auch geschafft, da wirklich eine gute Mannschaft da zusammenzustellen. Und wenn die an ihre Grenzen, Leistungsgrenze kommt, dann ist es auch für Man City schwierig. Aber auch da, klar, Man City ist Favorit und sollten sich dann eigentlich auch durchsetzen.
Das denke ich auch. Dann schauen wir noch auf Arsenal gegen Olympiakos Piräus. Klar, Piräus als griechische Mannschaft international mit einem Dauerabo permanent unterwegs, aber auch mit einem sehr limitierten fußballerischen Niveau gegenüber den englischen Teams, ne, immer im Verhältnis zu sehen. Arteta, könnte ich mir vorstellen, wird da eben auch rotieren, hat ja so einen mega breiten Kader. Sollte, egal mit wem er spielt, aber kein Problem sein, da die Punkte zu holen gegen die Griechen.
Das ist für mich die klarste Partie. Also Arsenal wird sich da souverän durchsetzen.
Ja, und alle Quoten dazu zu den Spielen, also die Einschätzungen von Markus Babbel, die habt ihr jetzt gehört, aber alle Quoten dazu gibt es ja auch immer Quoten, wenn man denn tippen möchte. Die gibt es wie immer bei Tipico Sportwetten und für diese Champions League Runde, da gibt's eben den Link in der Beschreibung und da gibt's auch ein Neukundenangebot von Tipico Sportwetten. Also wer da Interesse hat, einfach mal schauen. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir hier mal an der Stelle das Ding zu und sprechen dann am kommenden Montag über ganz, ganz viel Fußball, über die Ergebnisse dieser Champions League Runde und aber auch auf den nächsten Premier League Spieltag. Und ich bin mir sicher, da wird wieder viel Überraschendes mit dabei sein. Vielleicht weniger in der Champions League, aber in der Premier League. Die macht momentan so richtig Spaß. Also ich finde immer, so eine Zufallsquote von 40-50% ist zumindest jetzt in dieser Phase der Saison noch mit dabei. Wenig Spiele, die du blind einfach mal so durchtippen kannst. Und genau das macht's doch aus. Also ich habe so richtig Feuer gefangen. Ich bin so richtig drin in der Saison und erfreue mich da immer am Wochenende an den Spielen. Und darüber gilt's auch nächste Woche wieder zu sprechen. Bis dahin, behaltet eure gute Laune, bleibt gesund und macht euch einfach eine schöne Zeit. Ich glaube, Markus, das ist das Beste, was man machen kann, ne?
Werbung Ende.
Absolut, liebe Zuhörer, habt eine tolle Woche, habt Sonnenschein im Herzen, wenn es draußen doch vielleicht mal regnen sollte. Also, meine Lieben, bleibt gesund, bis nächsten Montag.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ab 18 Jahren. Erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.